Von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir wieder mit VHS Wissen Live diese Veranstaltung heute Abend machen. Das ist wirklich immer wieder eine Freude, weil wir damit auch bundesweit viele Menschen erreichen. Humanoide Roboter in Raumfahrt, Industrie und Pflege, so heißt heute das Thema des Vortrags und mit dem Sie ja auch die Möglichkeit haben, nachher noch Diskussionsbeiträge zu haben. Und das Thema hat eine Geschichte. Es geht zurück in das 18. Jahrhundert, 1769, 1770. Da gab es den berühmten Türken, der Schach spielen konnte. Es wurde dann auch geöffnet, die Klappe, wenn man das sehen wollte, weil ja jeder wissen wollte, wie das funktioniert. Das hier sind die Abbildungen, die damals gemacht wurden. Das Ding ist sehr lange benutzt worden, in der Welt rumgefahren. Es gab dann noch andere Bilder, auch von hinten. Alles okay, offensichtlich. Es ist wirklich ein Roboter. Aber es gab dann eben doch ein Geheimfach innen drin. Saß nämlich ein kleiner Mensch, der in Wirklichkeit den Roboter bediente. Das wollen wir heute Abend nicht. Wir wollen heute über richtige Roboter reden, aber ich will Ihnen schon noch bei der Einleitung noch ein paar weitere typische Roboter zeigen. Wir wollen ja auch über Pflege reden. Hier ist ein Pflegeroboter, das ist das Helferlein von Walt Disney, was Daniel Düsentrieb immer in gefährlichen Situationen zur Seite stand. Also schon ein kleiner Roboter, 1956. Ich springe auf 1967, Robby, Tobby und das Flievertüt. Auch ein Roboter für Kinder, da also zu zeigen, was man alles machen kann. Und sicherlich der ein oder andere erinnert sich auch noch an 1977 Star Wars, R2-D2 und C-3PO. C-3PO schon eher das, was wir uns vorstellen. Und es ging dann weiter. Jahr 2000 kam dann Honda mit dem Asimo, der sehr menschlich aussah. Man muss aber sagen, aber das kann sicherlich Alvo Schäfer besser erklären, der nicht so sehr viel von alleine konnte. Aber er konnte schon einiges, was überraschend war. Wir werden heute Abend mit Sicherheit Justin nochmal kennenlernen. Wir werden sicherlich auch Toro sehen. Zwei Roboter aus dem Haus von Herrn Alvo Schäfer. Bei Justin sagt die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber dass er knapp vor einer Konferenz fertig wurde und dann ein Name gesucht wurde, dann hat man gesagt, Just in Time. Und damit war dann der Name geboren, Justin. Ja, zu Herrn Professor Dr. Allen Schäfer. Sie sehen hier Allen Alvo Schäfer, so rum. Studium der Elektrotechnik in Rumänien, dann Promotion an der Technischen Universität in München. Seit 2012 direkt am Institut für Robotik und Mechatronik im DLR, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da haben wir uns auch kennengelernt, weil ich Vorstandsvorsitzender vom DLR war. Er ist Professor an der TU München, hat viele Forschungsgebiete, über die er sicherlich einiges erzählen wird. Aber ich will hier auch besonders benennen, dass er sehr, sehr viele Preise schon bekommen hat für seine Leistung. Und vor allen Dingen für mich ganz wichtig, er ist Mitglied von ACATEC. Herr Alvo Schäfer, Sie haben das Wort.
So, ich werde erstmal meinen Bildschirm teilen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Werner, für die sehr, sehr freundliche Einführung. Tatsächlich, Sie kennen die Geschichte. Sie waren ja Vorstandsvorsitzender des DLR zu diesem Zeitpunkt und da haben wir Ihnen sie mit Sicherheit damals erzählt. Und tatsächlich, das war die Hannover-Messe. Wir sollten den Roboter der damaligen Forschungsministerin, glaube ich, vorstellen. Am nächsten Tag und ich hatte mit den Kollegen tatsächlich bis spät in die Nacht noch bei der Inbetriebnahme gearbeitet und als die Ministerin kam, lief der Roboter und seitdem heißt er Justin eben, weil es just in time fertig geworden ist. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich in so großer Zahl für die Robotik interessieren. Ich sehe jetzt gerade 474 Zuschauer. Ich werde nicht nur über humanoide Roboter reden, Roboterassistenten im Allgemeinen, also Roboter, die mit Menschen interagieren, Menschen bei der Arbeit helfen, aber auch helfen, ferne Planeten zu erkunden. Sie haben ja gehört, ich komme aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Somit haben wir angefangen, Roboter für die Raumfahrt zu entwickeln, aber Sie werden sehen, diese Technologien kann man an vielen anderen Stellen einsetzen. Ich bin auch Professor an der Technischen Universität München in der Informatik. Und in München ist insgesamt Robotik ein sehr großer Schwerpunkt. Gut, fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, iRobot, gedreht 2004, jetzt auch schon bald 20 Jahre her. spielt im Chicago des Jahres 235. Damals war es Science Fiction. Und ja, langsam sind wir näher an 2035 als an 2004. Das Schöne ist, der Film war damals sehr gut recherchiert und die ersten 2 Minuten, so der Anfang des Filmes, skizziert eine Gesellschaft, die mit Robotern lebt und zeichnet mal so, was Roboter machen könnten in einer Gesellschaft. Fängt oben links an. Der Roboter soll natürlich vertrauenswürdig sein. Da ist eine kurze Szene, ein Kind umarmt einen Roboter. Man hat eben Vertrauen, dass die Roboter nicht gefährlich sind, einen nicht verletzen können und so weiter. Und dann sollen die Roboter natürlich die unangenehmsten Arbeiten machen, Müllabfuhr mit Sicherheit, aber auch vielleicht supermenschliche Eigenschaften haben. Sie sehen, der guckt nicht hin und schneidet mit einer Affengeschwindigkeit da eine Gurke in der Küche oder einfach als Butler, als Bediener, als Bedienung in einem Café. So hat man sich damals die Robotik vorgestellt. Eigentlich war der Film nach einem Buch von Isaac Asimov aus den 40er Jahren gedreht. Und natürlich gibt es da einen Konflikt, da gibt es einen bösen Zentralcomputer, der die Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse anstrebt und all diese Roboter über Internet hackt und gegen die Menschheit anstiftet. Und der Einzige, der die Menschheit mitrettet, zusammen mit dem guten Polizisten, ist der Roboter, der mittlerweile ein Bewusstsein erlangt und auch ein ethisches Verhalten zutage bringt. Soweit der Film. Wir werden sehen, wie weit die Robotik heutzutage kommt. Sie werden auch sehen, es ist noch ein langer Weg dahin. Aber es gibt spannende Applikationen auf dem Weg. Und ja, zurück in die Geschichte. Herr Professor Werner hat es erwähnt. Wolfgang von Kempelen und der Schachtürke Wien 1770. Und tatsächlich habe ich gelesen, dass dieser Roboter teilweise in meiner Heimatstadt in Temmelsburg gebaut wurde. Das hat damals zum KOK-Reich gehört und Kempelen hat da eine Zeit lang gewohnt. Insofern umso spannender für mich. Und Sie werden sehen, es ist auch ein erstes Beispiel für ein robotisches Avatar. Übrigens, meine Heimatstadt Temmelsburg ist dieses Jahr auch europäische Kulturhauptstadt. Also, falls Sie sich dafür interessieren, hat sie sich die Stadt auch schön aufgeputzt. Aber natürlich fängt alles mit Leonardo da Vinci und dem mechanischen Ritter. Wie so fast alles in der Technik hat Leonardo da Vinci da auch mal einen mechanischen Ritter erdacht, der über Rollen und Hebel und Seile bewegt werden konnte. Gebaut wurde er, glaube ich, nicht, aber es wurden die Skizzen aufgefunden und danach wurde er nachgebaut. Es gab in schon 1730 eine mechanische Ente, die in der Lage war, Körner aufzusammeln, sie zu verdauen und wieder auszuscheiden. Also irgendwie muss da eine Faszination über die gesamte Geschichte da gewesen sein für diese Maschinen. Und da stellt sich natürlich für manche die Frage, warum so viel Energie in die Entwicklung von Maschinen investieren, die menschliche Fähigkeiten nachahmen. Wir haben ja schon 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wozu brauchen wir noch Roboter, die menschliche Fähigkeiten haben? Na gut, ich hoffe, ich werde Sie überzeugen können, dass Roboter zentrale gesellschaftliche Herausforderungen adressieren. Industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung des Wohlstands, Gesundheit, Pflege, eine Abhilfe im demografischen Wandel beisteuern können. Sie hören wahrscheinlich fast jeden Tag in den Nachrichten über die Fachkräfteengpässe in unterschiedlichen Bereichen, Pflege, Produktion und so weiter. Die Roboter könnten einen wichtigen Beitrag beisteuern. Und natürlich, was für mich ganz interessant ist, ich darf nicht nur Robotik machen, etwas, was ganz Faszinierendes ist, sondern auch Weltraum noch gleichzeitig, und zwar Roboter für Weltraumerkundung, also technische Beiträge zum Verständnis des Universums durch die Erkundung des Sonnensystems und Aufbau und Wartung von Weltrauminfrastruktur. Gut, ganz viele auch gut politisch vermittelbare Gründe, warum man Robotik macht und forscht, aber eigentlich ist noch etwas ganz anderes dahinter. Das ist, glaube ich, diese grundlegende Frage, die man sich stellt, wenn man Roboter baut. Was ist denn eigentlich Leben und was ist Intelligenz und was macht das Leben denn eigentlich aus? Und wenn ich jetzt so eine Maschine baue, die mehr und mehr Eigenschaften hat eines Lebewesens, sich fortbewegen kann, Sensoren haben kann, reagiert, vielleicht sich irgendwann mal auch selbst nachbauen kann, sozusagen, sich fortpflanzen kann, habe ich dann Leben erschaffen. Und wenn nicht, wieso denn nicht, ist etwas Zusätzliches jetzt zu diesem Mechanistischen, was das Leben ausmacht. Also ganz spannende Fragen. Und die Robotik geht die auf eine besondere Art und Weise an, indem man den Menschen in einem konstruktivistischen Ansatz versucht zu verstehen, um die grundlegenden Fähigkeiten wie Manipulation, Lokomotion und so weiter nachzubilden. Ja, also nochmal, warum Robotik und warum sind Roboter faszinierend? Nun, es ist ja eine neue Herangehensweise an einem eigentlich jahrtausendenalten Projekt. Und das haben wir versucht, in diesem Bild nachzuskizzieren. Das alte Projekt heißt Erkenne dich selbst. Das ist ja die bekannte Inschrift auf dem Apollo-Tempel in Delphi, erbaut ungefähr 500 vor Christus. Und das haben und tun das nach wie vor ganz viele Disziplinen natürlich, von der Religion über Philosophie, Geisteswissenschaften, Biologie und so weiter, zu diesem großen Projekt beitragen. Aber die Robotik macht es auf eine besondere Art und Weise. Wir sind Ingenieure, wir sind Informatiker und wir sagen, wir können erst dann etwas verstehen, wenn wir es nachbauen können. Ja, und da zitiere ich gern Richard Feynman: What I cannot do, what I cannot create, I do not understand. Ja, und das ist auch so unser Credo in den Ingenieurwissenschaften und in der Robotik. Wir haben etwas erst dann richtig verstanden, wenn wir das in sozusagen Prinzipien, Grundprinzipien zerlegen konnten und dann mit unseren technischen Mitteln, mit ganz anderen Substraten nachbauen können, zu einem gewissen Grade zumindest. So, das ist auch in großen Teilen auch die Motivation für mich, in der Robotik zu forschen, neben den vielen, wie gesagt, sehr handfesten wirtschaftlichen Aspekten. Hier ein bisschen Geschichte. Ich habe als Doktorand tatsächlich an der TU München und im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt angefangen, 1995. Und wir haben jetzt über die, ja, sind es mittlerweile fast 30 Jahre, etliche Generationen von Robotern entwickelt, von relativ einfachen Armen, die damals schon für die Raumfahrt gedacht waren. Dann haben wir angefangen, Hände zu bauen. Und als diese Module da waren, hat man zum einen kommerzielle Produkte lizenzieren können. Aber dann ging es auch relativ schnell, dann tatsächlich solche humanoiden Roboter zu bauen. Humanoid in dem Sinne, dass sie zwei Arme, zwei Hände haben, einen beweglichen Kopf, zwei Augen, um Stereo zu sehen. Am Anfang auf Rädern, dann auch auf Beinen. Und da werde ich ein paar Beispiele geben. Robotik ist noch eine relativ neue Disziplin, ungefähr 60 Jahre alt. Ja, wir sind noch weit weg von den Fähigkeiten der Menschen. Menschliche Evolution, 4 Millionen Jahre, ist auch ein langer Weg. Da können Sie sich selbst dann zum Schluss einen Eindruck machen, wie gut man da vorangekommen ist. Und man muss vorneweg sagen, mit den wirklich dramatischen Entwicklungen der letzten Jahre in der KI kommt jetzt noch ein sehr wichtiger Baustein hinzu, weil tatsächlich waren wir in den letzten 20 Jahren vielleicht stärker in der Hardware und in der Regelung vorangekommen als in der Intelligenz selbst. Gut, jetzt so ein bisschen zur Historie im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie gesagt, wir hatten erstmal 3 Generationen von Prototypen aufgebaut. Und dann bei dieser 3. Generation, ich hatte irgendwann mal 2001 promoviert zur Regelung dieses 2. Armes, dann haben wir nochmal eine Iteration gemacht, um dann die Technologie zu lizenzieren. Und wenn Sie jetzt ein bisschen im Bereich Produktion, ja, sich auskennen, dann sagt Ihnen vielleicht der Begriff Cobots irgendwas. Es ist ein Kunstwort aus Kooperativ und Roboter, also kooperative Roboter, sind Roboter, die im Gegensatz zu den klassischen Manipulatoren, die hinter Gitter agieren mussten, weil sie gefährlich, zwar sehr schnell, aber auch schwer und gefährlich waren, ja, Roboter, die jetzt mit Menschen interagieren können und dürfen. Und KUKA war die erste Firma, eine Firma in Augsburg, Mittelständler, der diese Technologie lizenziert hat. Sie haben mehrere Versionen davon rausgebracht, ein paar, wir haben deutlich über 10.000 Roboter verkauft. Mittlerweile gab es aber auch Ausgründungen. Die Firma Franka Emika hat den Deutschen Zukunftspreis vor jetzt, glaube ich, auch schon 7, 8 Jahren gewonnen mit diesem Panda-Roboter. Eine weitere Ausgründung wurde jetzt vor 2 Jahren vom Handelsblatt zum Unicorn ernannt, also einen Wert von 1 Milliarde Euro. Das ist die Schallmauer für die Startups. Dann haben sie es tatsächlich geschafft. Nach wie vor ist natürlich dieser Prozess des Ankommens in der Produktion noch relativ lang und kompliziert. Die Zulassung ist kompliziert. Mensch-Roboter-Kooperation ist etwas, was immer noch im Kommen ist. Aber Sie sehen, es gibt etliche Firmen, die aus dieser Forschung entstanden sind. Ein anderer Bereich ist die Chirurgierobotik. Da haben wir 2013 einen ähnlichen Prototypen an die Firma Medtronic verkauft. Da komme ich noch mal kurz dazu. Ja, und das Einzige, wo es noch keine Produkte tatsächlich gibt, ist eigentlich der Bereich, für den wir die Entwicklung angefangen haben, Roboter im Weltall. Und vor kurzem hatten wir da auch eine Ausgründung gestartet. Und wir hoffen, dass demnächst auch Produktion und Wartung im Weltraum tatsächlich möglich ist. So viel zum Hintergrund, was wir im DLR machen, primär natürlich Robotik für die Raumfahrt. Und hier 3 Anwendungsbereiche, die sogenannte orbitale Robotik. Da geht es darum, Satelliten anzufliegen, zu greifen, wenn sie jetzt nicht mehr funktionsfähig sind und anfangen zu taumeln, sie zu reparieren, zu inspizieren, zu warten, vielleicht auch wieder zu betanken und sie wieder einsatzfähig zu machen. Heutzutage ist die Raumfahrt, ist der Bau von Satelliten eigentlich eine komplette Einwegindustrie, sagen wir mal so. Im Gegensatz zum Beispiel zur Luftfahrt, wo Flieger regelmäßig gewartet werden können und müssen, kann man das im Weltraum nur noch schwer machen. Und wir sind jetzt aber in etlichen europäischen ESA-Projekten und auch nationalen Projekten dabei, eben diese Infrastruktur aufzubauen, Roboter zu warten. Dann Raumfahrtassistenten, die mit Astronauten zusammenarbeiten und eben planetare Exploration. Wenn noch ein paar Minuten übrig sind, würde ich gerne dazu was zeigen. Aber das Spannende ist, auf diese Raumfahrtanwendungen können wir Technologietransfer machen in die Produktion der Zukunft, Service-Robotik. Ja, man träumt von dem Unterstützungsroboter zu Hause. Ist leider eine der schwierigsten Anwendungen, weil eben im Gegensatz zur Fabrik, wo alles sehr geordnet abläuft, in Privathaushalten natürlich die Variabilität sehr viel größer ist. Medizin und Pflege und die sogenannte Geländerobotik, also Roboter in Katastrophenszenarien oder in humanitären Einsätzen. Ich werde versuchen, so ein paar Kategorien von Anwendungsbereichen mal kurz zu umreißen. Und ich werde mit der Assistenzrobotik anfangen und tatsächlich mit diesem Avatar. Da sind wir wieder bei diesem Türken, bei dem man damals getrickst hat. Man wusste nicht, dass ein Mensch dahinter ist. Sie kennen wahrscheinlich auch den Film Avatar. Die Jugendlichen waren alle begeistert jetzt Anfang des Jahres bei Avatar 2 und Sie sehen, da steuert man ein alter Ego in der Ferne über bestimmte Schnittstellen, Körperschnittstellen, die jetzt Nervenströme zum Beispiel aufzeichnen. Sie sehen hier einen robotischen Avatar, das war damals erst der Oberkörper von Justin, damals für die Raumfahrt entwickelt, weil es eben so gefährlich und teuer ist, Astronauten ins Weltall zu schicken. Und Sie können heutzutage eigentlich ein robotisches Avatar von der Erde aus steuern. Aber das Besondere ist, mit diesen Robotern, diesen feinfühligen Robotern, können Sie nicht nur die Position steuern. Also Sie sehen, der Operator hat eine 3D-Brille, er guckt durch die Augen des Roboters. Er steuert mit diesen 2 Roboterarmen, die die Position aufnehmen, steuert er die Position des Avatars. Aber gleichzeitig kann er auch die Kräfte spüren. Das heißt, wenn die Hand an diesen Knopf drückt oder einen Bajonettverschluss aufschraubt, dann spürt er, wie stark er drückt und kann sicherstellen, dass er zum Beispiel die Bauteile nicht beschädigt. Das läuft dadurch, dass in allen Gelenken des Roboters Kraft- und Drehmomentsensoren eingebaut sind und diese Aufzeichnungen werden gemessen und auf die Motoren des Roboters kommandiert. Und das können Sie tatsächlich auch über sehr große Zeitverzögerungen, also über große Entfernungen, die auch Kommunikationsverzögerungen mit sich bringen, durchführen. Wir haben etliche Experimente auf der Raumstation, als man noch mit Russland kooperieren konnte. 2015, 14, 15, 13 auch noch, haben wir Experimente mit einem Kosmonauten durchgeführt. Sergei Volkov auf der Raumstation, dieses Joystick mit Kraftrückkopplung hatten wir gebaut und dahin gebracht. Und er hat, gut, wir hatten wissenschaftliche Experimente und Ergonomie-Experimente durchgeführt, aber dann auch eine Presseveranstaltung, bei der die Frau und der Sohn bei uns im Labor waren und ihn nicht nur sehen konnten, sondern auch die Hand geben konnten. Und ja, man konnte demonstrieren, dass man über Funk sozusagen über so einem Avatar tatsächlich vor Ort präsent sein konnte. Was kann man damit sonst dann an? Robotik ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Seit mehr als 10 Jahren gibt es die Firma Intuitive Surgical in den USA, im Moment Monopolist und Weltmarktführer. Das Spannende hier, wieder Fernsteuerung, das heißt eigentlich Roboter, die 1:1 die Bewegungen des Operateurs, des kommandierenden Menschen durchführen. Aber hier ist gar nicht so viel die räumliche Entfernung, die Barriere, sondern es ist natürlich der menschliche Körper. Und das Besondere mit diesen Robotern ist, dass sie die Bewegung skalieren können. Das heißt, der Operateur, Sie haben gesehen, der näht einen Knoten und knüpft einen Knoten im Bereich von Zentimetern mit seinem Eingabegerät. Und der Roboter führt das mit sehr großer Präzision, skaliert vielleicht 10-mal kleiner in dem menschlichen Körper. Sie können natürlich zittern, wegfiltern. Sie können auch Bereiche sperren, wenn der Operateur vorher sagt, da gibt es zum Beispiel eine Nervenbahn oder eine Blutbahn, die auf keinen Fall von dem Roboter berührt werden darf, auch wenn meine Hand jetzt mal ausrutscht, dann können Sie im Vorfeld das markieren in Ihrem Bild und man kann über die Software sicherstellen, dass der Roboter tatsächlich nicht dahin kommt. Also es ist einfach ein Hightech, ein intelligentes Werkzeug, aber der Operateur ist natürlich voll in der Verantwortung und in der Entscheidung. Wir haben diese Technologie, wie gesagt, 2013 lizenziert, 2021 fand die Markteinführung in Europa statt und es gibt etliche solche Systeme in den großen Krankenhäusern in Deutschland, Charité, Hamburg, München auch. Dieses Jahr soll die Einführung auch in den USA stattfinden und die Helmholtz-Gesellschaft hat bei uns im Institut dann ein Innovationslabor finanziert, indem wir mit diesen Prototypen, die wir gebaut haben, zusammen mit Firmen und klinischen Partnern weitere Entwicklungen vorantreiben. Also Sie sehen, aus der Raumfahrt gestartet und dann eine völlig andere Anwendungsschiene praktisch erstmal unerwartet hervorgebracht.
Das Anlegen, stülpen Brille auf und los geht's.
Entschuldigung, da muss ich kurz ausmachen. Der nächste Schritt war so ähnlich wie in einem Avatar-Film, eben Biosignale aufzugreifen, also nicht mehr die 2 Roboterarme zu haben, die man zur Steuerung nutzt, sondern einfach sogenannte elektromyographische Signale aufzuzeichnen. Das sind sehr kleine Spannungen, die dabei entstehen, wenn Sie Ihre Muskeln anspannen. Ja, die Muskeln werden ja elektrisch vom Nervensystem kommandiert. Und wenn Sie kontrahieren, dann kann man Spannungen im Mikrovoltbereich aufzeichnen und Sie können das an mehreren Stellen aufzeichnen. Und dadurch können Sie praktisch in den Restmuskeln eines Stumpfers oder in dem Fall ist das auch ein Patient mit einer angeborenen Einschränkung. Also Sie können die Intention der Person identifizieren. Und in einer virtuellen Realität oder auch auf einer Prothese Bewegungen steuern. Und wir haben derzeit ein Projekt, in dem es um Rehabilitation nach Amputationen geht. Phantomschmerzen, wissen Sie wahrscheinlich, entstehen nicht tatsächlich an dem Schnitt, an dem Stumpf, sondern sie entstehen im Gehirn. Das sind alte Verschaltungen, in denen chronische Schmerzen auftreten. Und die einzige Art oder eine sehr wirkungsvolle Art, diese Schmerzen zu bekämpfen, ist eigentlich diese Gehirnareale zu aktivieren. Und um die Patienten zu animieren, das zu tun, entwickelt man ein Spiel in der virtuellen Realität. Der Inhalt des Spieles ist eigentlich zweitrangig. Hauptsächlich die Leute bleiben dran, sie steuern ihre virtuelle Hand, ihre vermeintliche Hand und dabei entstehen im Gehirn neue Verknüpfungen und der Phantomschmerz kann beseitigt werden. Wir führen derzeit Experimente bzw. klinische Studien mit unterschiedlichen Kliniken in Deutschland und in Italien und in Frankreich derzeit durch. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend und wir hoffen, dass wir, wenn die Ergebnisse tatsächlich erfolgreich sind, auch eine Ausgründung starten können, um das Ganze zu vermarkten. Das andere Thema ist wieder Steuerung von Avataren mit Körperschnittstellen. Sie sehen hier einen unseren Doktoranden, der unterschiedliche Sensoren anbringt. Die können sehr schnell angebracht werden, das zeigt er da. Also da werden Beschleunigungen aufgezeichnet, so ähnlich wie in Ihrem Handy gibt es einen Beschleunigungssensor, aber auch eben diese elektromyographischen Sensoren. Und damit konnten wir zeigen, dass sogar Patienten, die eine beidseitige Amputation haben, Prothesenhänden steuern können oder auch eben einen robotischen Avatar, der sie unterstützt. Und zwar erstaunlicherweise waren die Leute mit der Amputation genauso schnell wie unsere Doktoranden, die jetzt keine Einschränkungen hatten. Das sind manche unserer Studenten, die bei der Studie teilgenommen haben. Und tatsächlich ist die Aufnahme so gut, dass man eigentlich keinen Unterschied in den Ergebnissen erkennen kann. Gut, und was will man damit machen? Wir haben eine Reihe von Projekten eigentlich gestartet, hier gefördert auch durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. Die Projekte SMILE, in denen es darum geht, Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu einem erfüllten, selbstständigen Leben zu verhelfen. Ja, und die Frage war immer, sind Leute interessiert und bereit, solche Technologien aufzunehmen? Und das Feedback war eigentlich immer, wenn ich in der Lage versetzt werde, meine verlorenen Fähigkeiten wieder zu erlangen und selbstständig zu leben, dann sind die meisten Menschen bereit, tatsächlich auf solche technischen Unterstützungen, auf Roboter und so weiter zurückzugreifen. Im Gegenzug ist natürlich die Horrorvision, Roboter, der einen irgendwie selbstständig vorprogrammiert, versucht zu füttern oder sowas, das würde jeder Mensch ablehnen. Also die Selbstbestimmung ist der zentrale Punkt. Wir haben zwei Systeme entwickelt, einmal der Rollstuhl mit dem Roboterarm. Da werden wir einige Videos noch sehen für Leute, die tatsächlich sehr stark bewegungseingeschränkt sind. Und dann vielleicht noch etwas visionärer, unser Roboter Justin als Assistent. Gut, die Motivation dazu hört man auch dauernd in den Nachrichten. Man kennt ja auch die Effekte des demografischen Wandels. Die Altersstruktur in Deutschland und man weiß ja auch, dass die Babyboomer ja demnächst in Ruhestand gehen werden und man wird mit einem doppelten Problem in der Medizin, Gesundheit und Pflege konfrontiert sein. Die Anzahl der Leute, die in 10, 15, 20 Jahren Pflege brauchen, wird steigen und die Anzahl der Jungen, die diese Pflege durchführen können, ist nicht so groß. Insofern ist, glaube ich, jede Hilfe willkommen. Ich will ja gar nicht damit behaupten, dass die Roboter diese Aufgaben übernehmen können vollständig. Aber ich glaube, jede Hilfe an der Stelle ist einfach willkommen.
With the help of assistive robotics, people.
Das ist eins der ersten Experimente, die wir ja schon vor 10 Jahren durchgeführt haben, zusammen mit einer Universität in den USA. Die Universität hat diese Gehirnimplantate entwickelt. Die waren zu der Zeit in Deutschland gar nicht zugelassen. Also mit diesem Gehirnimplantat kann man auf der Gehirnoberfläche tatsächlich die Aktivitäten im motorischen Kortex identifizieren und die Intention der Patienten erkennen. Und Sie haben gesehen, die Patientin war in der Lage, mit maschinellem Lernen, mit Hilfe von KI, die Flasche zu greifen und an den Mund zu bringen. Wir haben Patientinnen im Großraum Bonn, die mit uns an anderen Projekten arbeiten. Und zwar hier haben wir eben diese elektromyographischen Sensoren angebracht. Unter diesen roten Klebestreifen sind die Sensoren. Die sind nicht invasiv, die können Sie jeden Tag drauf machen und dann auch wieder entfernen zur Hygiene. Und Sie waren in der Lage, tatsächlich selbstständig auch eine Flasche zu greifen, zu trinken. Sie können sich kaum bewegen, die Patientinnen. Sie können gerade ein bisschen die Finger bewegen und auch ein bisschen den Kopf, aber sie wären nicht in der Lage, selbstständig zu trinken. Also vielversprechend, aber ja, da habe ich das Ganze leider jetzt ein bisschen zu schnell geklickt. Aber der entscheidende Punkt ist,
User's intention dass and man, support task execution accordingly.
Maschinelles Lernen dazu nutzt. Das heißt, die Daten werden dekodiert.
To realize this goal,
ein paar Töne hätte ich eigentlich gern nicht dabei gehabt. Genau, also das maschinelle Lernen ermöglicht es überhaupt, diese komplizierten Signale auf den Arm zu übertragen, weil der Patient wäre nicht in der Lage, all diese Freiheitsgrade und die Hände und so weiter zu steuern, sondern was da sich abspielt, ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn Sie eine SMS auf Ihrem Handy tippen und Sie tippen 2, 3 Buchstaben und dann erhalten Sie ein paar Ergänzungsvorschläge, ja, und dann wählen Sie halt eins der Wörter aus. So ähnlich funktioniert das hier. Wenn der Patient eine Richtung mal andeutet mit seinen Signalen, dann hat der Roboter eine Kamera und erkennt Objekte, die da auf dem Tisch sind oder im Kühlschrank sind. Ja, und der Patient bekommt ein paar Vorschläge, ja, wenn man jetzt eine Flasche sieht, ja, was könnte man damit machen, die könnte man wahrscheinlich greifen. Und ja, wenn daneben Glas liegt, dann könnte man versuchen, da einzugießen und so weiter. Das bekommt man als Vorschläge und dann kann der Patient oder der Nutzer sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Oder ich versuche dann doch weiterhin einzeln die Bewegungen zu steuern. Also das ist der Gesamtgedanke. Allerdings haben wir ja auch festgestellt, dass die Patienten alleine mit dem Roboter leider noch nicht so komplett selbstständig klarkommen können. Sie brauchen eine weitere Unterstützung. Und wir versuchen hier ein Ökosystem aufzubauen, in dem man sogenannte Callcenter hat. Callcenter kennt ja jeder, ja, aber meistens ruft man da nur an, um irgendwelche Angelegenheiten mündlich zu erledigen. Hier ging es darum, dass man diesen Steuerungsexperten hat, der sich ja, bei Drücken eines Notausknopfs einwählen kann und die Situation für einen lösen kann. Sagen wir mal, wenn der Roboter sich da am Kühlschrank verklemmt hat und die Person im Rollstuhl nicht mehr weiterkommt, dann kann sie kurz klingeln, dann wählt man sich da ein, löst die Situation und dann kann die Person da weitermachen. Das ist eine wichtige Komponente dieses Ökosystems. Gut, jetzt nochmal eine Stufe weiter, jetzt von dem Avatar weg. Wie weit kommt man mit dem intelligenten Roboter? Und jetzt springe ich wieder zurück in die Raumfahrt. Da haben wir in den letzten 6, 7 Jahren Missionen durchgeführt, diesmal mit Astronauten, also mit NASA- und ESA-Astronauten. ESA ist die Europäische Raumfahrtagentur. Herr Professor Werner war ja der General Director der ESA, ja, lange Jahre. Und zu seiner Zeit haben wir diese Experimente auch angefangen. Da geht es darum, wenn man jetzt bei der Artemis-Mission auf dem Mond oder später mal auf dem Mars große Anlagen aufbauen will, dann will man eigentlich idealerweise, sagen wir mal, die Astronauten zu einem schlüsselfertigen Eigenheim schicken. Man möchte Roboter haben, die das Ganze dort aufbauen, in Betrieb nehmen und warten. Und dieses Szenario haben wir mit Astronauten geprobt. Astronauten sind auf der Raumstation, die würden dann in einer Raumstation um den Mond herum oder eben um den Mars herum machen. Vor allem beim Mars macht es Sinn, weil die Signallaufzeiten zum Mars und zurück können 20 Minuten, 40 Minuten betragen. Das heißt, die Steuerung von der Erde aus ist extrem mühsam. Das heißt, das Szenario ist, Sie haben Astronauten in der Raumstation, Sie bedienen Roboter an mehreren Stellen an der Oberfläche und es ist die Frage, wie bedienen Sie diese? Die Astronauten sind natürlich hochintelligente Menschen, aber sind keine Robotiker. Die haben gerade mal eine Stunde vor der Mission, ein Jahr davor vielleicht mal den Roboter gesehen und damit trainiert. Und dann müssen sie die Mission durchführen. Das sind jetzt die Astronauten, die wir alle trainiert haben und mit denen wir auch Experimente durchgeführt haben. Und unser Highlight war 2018 Alexander Gerst, der war auch Kommandant der gesamten Crew auf der Raumstation und hat Experimente durchgeführt. Wir hatten noch ein weiteres Highlight mit Luca Parmitano 2021 und letztes Jahr haben wir zum ersten Mal 2 Astronautinnen trainiert, Samantha Cristoforetti und Jessica Watkins. Die werden möglicherweise, Jessica Watkins könnte die erste Frau auf dem Mond sein. Und ich werde Ihnen zeigen, ein paar der Experimente, die wir durchführen. Also Samantha Cristoforetti hat es aufgrund von Missionsverschiebungen leider nicht geschafft, die Mission durchzuführen. Unsere Mission wird wahrscheinlich jetzt die nächste im April stattfinden. Aber ich kann Ihnen zeigen, was wir mit Alexander Gerst gemacht haben. Ja, die Aufgabe, Sie sehen hier Aufnahmen von der Raumstation mit Scott Tingle, ein NASA-Astronaut, und eben Alexander Gerst. Sie haben den Tablet mit unserer Steuerungsoberfläche und die Aufgaben, die Sie haben, sind immer Wartungsarbeiten. Die müssen meistens liefern die Solarpaneele keinen Strom mehr und dann müssen Sie schauen, was da los ist. Und ja, ein bisschen so die schlimmste Sache, die wir sozusagen als Fehler eingebaut haben, war hier beim Alexander Gerst, da kam Rauch raus. Und darauf war er natürlich nicht gefasst. Und dann hat er beim Kontrollzentrum gefragt, was soll ich jetzt machen? Und wir haben ihm dann gesagt, ja, wenn du jetzt da diese Schublade öffnest, dann sieht man dieses rot blinkende Elektronikmodul und dann muss man dies rausholen. Und beim Lander gibt es ein Ersatzmodul. Ja, und dann kannst du es austauschen und wenn du es wieder einführst, dann wird das Ganze wieder laufen. So, und dann war die Frage, schafft es der Gerst? Und wie schafft es denn rein über eine Tablet-Schnittstelle? Also er steuert nicht mehr jedes einzelne Gelenk. Und das funktioniert nur dadurch, dass der Roboter deutlich mehr lokale KI hat. Das heißt, der Roboter hat eine Bildverarbeitung, er kann all diese Objekte erkennen, er kann sie lokalisieren und er kann wiederum Vorschläge machen. Ja, er kann sagen, ja, du könntest die Schublade öffnen, du könntest ein Objekt greifen. Das heißt, er muss nur noch auf seinen Tablet klicken und der Roboter führt diese Aktionen aus. Und für uns ist das interessant zu verstehen, in welcher Detailtiefe wollen sich die Astronauten da einarbeiten. Und manchmal würden sie ganz gern wirklich jedes Gelenk, so wie ein Avatar, steuern. Und manchmal würden sie sagen, ja, der Roboter macht es doch prima, dann will ich jetzt einfach nur sagen, geh und putz diesen Solarpanel und der Roboter führt es aus. Also wir nennen das skalierbare Autonomieebenen. Und das versuchen wir jetzt als nächstes durchzuführen. Das wollten wir eben mit Samantha Cristoforetti ausführen und werden es hoffentlich jetzt dieses Jahr im Mai, wenn alles das Problem mit der Soyuz-Kapsel gelöst ist, durchführen. Gut, was kann man wieder auf der Erde machen? Diesmal jetzt nicht Unterstützung für Personen mit Behinderung, sondern mal die Arbeit an dieser Vision. Man hat einen robotischen Butler, einen Unterstützer, der einem hilft, in den eigenen vier Wänden länger zu bleiben. Man weiß, dass viele Leute eigentlich so lange zu Hause bleiben möchten, wie es nur geht. Und manchmal in Alltagsdingen einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, was weiß ich, Sachen vom Boden aufheben oder von den oberen Legalen oder die Brille suchen und so. Und hier versuchen wir wieder mal dieses Ökosystem aufzubauen. Und woraus besteht das Ökosystem? Einmal hat man den Roboter, der hoffentlich dann über mehr und mehr KI und auch über diese Technologie, neue Technologie der Chatbots von ChatGPT, einfach über Sprachsteuerung mit der Person interagieren kann. So, aber muss man immer noch akzeptieren oder festhalten, so intelligent sind die Roboter noch nicht, dass sie da den ganzen Tag die Arbeiten durchführen und das alles problemlos läuft. Deswegen hat man wieder dieses Ökosystem und dann über diese Astronauten-App können sich Angehörige einwählen. Da brauchen sie keine speziellen Geräte, ganz normale App, im Prinzip diese Alexander Gerst-App und da kann man einfachere Sachen machen, wie, was weiß ich, den Roboter rumfahren und die Brille auf dem Boden suchen und dann draufklicken und der Roboter kann die Brille aufheben und zurückbringen oder etwas aus dem Kühlschrank holen. Aber sobald es kritisch wird, ja, entweder technisch schwierig oder auch vielleicht sicherheitskritisch, dass man ja die Person vielleicht irgendwie berühren muss oder so, das würde man dann wieder über diesen Operateur, über diesen Avatar-Steuerer sozusagen oder Operateurin in dem Fall angehen. Und wir glauben, dass man über dieses Ökosystem vielleicht wirklich demnächst die Verfügbarkeit erreichen kann, dass man Pilotstudien anfängt. In Garmisch-Partenkirchen wird eine solche Pilotstudie zusammen mit der Caritas in einem Kranken- beziehungsweise in einem Altenheim angefangen. Und wir werden tatsächlich zusammen mit den Pflegern dort erstens versucht zu identifizieren, was sind tatsächlich die dringendsten Aufgaben, bei denen man die Pfleger entlasten kann, was sind die Themen, an die sich tatsächlich die Bewohner dieser Altenheime gewöhnen konnten oder womit sie klarkommen und was sind eben auch Themen, wo man vielleicht den Roboter nicht haben will.
Even mobile manipulation tasks such as cleaning of large windows can be accomplished.
Irgendwie an meiner Präsentation hat sich was geändert und die Töne gehen durch. Aber Sie sehen hier ein paar der Bilder, was wir jetzt heutzutage machen konnten. Also zum Beispiel Putzaufgaben kann man mit einem gewissen Programmieraufwand durchführen. Wir hatten über den Tablet, über die Schnittstelle auch mal gezeigt, wie man mit dem Roboter Medikamente aus einer Schublade nehmen kann und dann die Person bringen kann. Und hier ganz unten links sehen Sie aber eine Situation, wo man sagt, das kann man eigentlich nur mit einem ausgebildeten Operator, der auch medizinische Kenntnisse hat. Also wir wollten mal andeuten, dass man auch lebensrettende Maßnahmen durchführen kann. Ja, natürlich ist das einer unserer Doktoranden und das ist jetzt keine echte Spritze, sondern ein 3D-gedruckter Autoinjektor. Aber es geht darum, dass Sie innerhalb von 2 Minuten eine Spritze nehmen können und einer Person eine Spritze verabreichen könnten, ja, mit geschultem Personal, wenn es sein müsste. Also es geht nicht nur darum, hol mir mal ein Bier aus dem Kühlschrank, das ist zwar nett, und das ist das Erste, was die Doktoranden gerne mal implementieren, aber dafür wird keine Krankenkasse was bezahlen, sondern es muss wirklich auch wirklich um ganz große, gravierende vielleicht lebensrettende Maßnahmen gehen. Gut, mal zusammengefasst, die Diskussion ist immer, wo und wie viel können und sollen Roboter einwirken. Ich glaube, wenn man das Ganze betrachtet, ja, dass man Arbeitsentlastung, Unterstützung für die Pfleger, mehr Zeit für Pflegebedürftige verschafft, einerseits dann einen ständigen Ansprechpartner und Unterstützung für die Patienten, die Verbesserung der Unabhängigkeit hat, die Interaktion mit Angehörigen ermöglicht. Natürlich kann der Roboter auch zur Unterhaltung, Kommunikation und so weiter benutzt werden. Ja, wir denken schon, dass das ein wichtiger Beitrag werden könnte. Und es ist natürlich immer die Diskussion, verschwinden dadurch Arbeitsplätze? Einerseits weiß man, dass man heutzutage schon mehr als 100.000, glaube ich, an die 150.000 Pflegekräfte eigentlich mehr brauchen könnte in Deutschland. Und andererseits entstehen auch neue Berufe. Das haben wir ja immer gesehen, auch mit dem Internet, mit der neuen Kommunikation. Es verschwinden bestimmte Berufe, aber es entstehen viele neue, ne? Und dieser Pflegetechniker ist ja nur ein Beispiel. Diese Technik muss natürlich aufgebaut, gewartet werden und so weiter. Also es entwickelt sich ja auch eine neue Industrie drumherum. Und ich glaube, dass man in Deutschland eine Chance hätte, tatsächlich an dieser Industrie mit unserer Kompetenz auch in Automatisierung und so weiter teilzuhaben, weltweit teilzuhaben. Gut, dieser neue Beruf Teleassistent. Gut, in die Technik will ich gar nicht reingehen, aber einfach nur für Sie so als Übersicht. Ich sage mal, Robotik ist so ein Dekathlon der Ingenieur- und Informatikwissenschaften, weil alles mal da vertreten ist. Natürlich Hardware, Mechanik, viel Elektronik, Regelungstechnik, Automatisierung, aber dann auch zunehmend mehr Software. Die sieht man nicht, aber die ist extrem wichtig. Sie brauchen ein Wortmodell, Sie brauchen irgendwie ein Modell, in dem Sie alle die Objekte, die man nutzen kann, repräsentiert hat und abgebildet hat, was man damit machen kann. Man braucht dieses Symbolic Reasoning, heißt einfach in der Lage sein, symbolisch mit Hilfe von auch klassischer, aber auch neuer KI Pläne aufzustellen und durchzuführen und vor allem auch zu entscheiden, wie reagiert man, wenn etwas schief läuft, ja, was ist der Plan B, wie kommt man wieder aus einer Fehlersituation heraus, natürlich die ganze Geometrie und so weiter. Also sind so gut wie alle Disziplinen da vertreten und natürlich zusätzlich Designer, Arbeitspsychologen, auch viele Ethiker natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben von Anfang an in unserem Projekt auch Ethikwissenschaften und Pflegeausbilder, um zu verstehen, was kann man, was soll man und was soll man eben auch nicht machen in dem Kontext. Nur zum Thema KI, nur kurz angerissen. Ja, Sachen, die für den Menschen so einfach sind wie Objekte greifen und bewegen, sind erst eigentlich mit so komplexen Händen seit kurzem möglich und zwar mit diesen massiven, ja, tiefen neuronalen Netzen, also sehr massiv parallelem Rechnen. Und der Trick hier, in der Robotik haben wir noch nicht Millionen von Robotern, wie es im Internet ist, dass sie Millionen von Nutzer haben, die Daten generieren. Das heißt, Daten sind in der Robotik sehr teuer. Aber was man machen kann, man kann Simulationen durchführen. Sie können in der Simulation Parameter variieren, die Größe des Würfels, die Reibung und so weiter. Und dann kann man ganz viele Daten generieren, auf diesen Daten mit den neuronalen Netzen lernen und das Ganze dann in Realität ausführen. KI spielt eine zentrale Rolle natürlich in der Bildverarbeitung, das haben wir ja mittlerweile gelernt, aber auch in der Spracherkennung, Kommunikation. Also da passiert gerade eine Revolution. Und ich glaube, die Fusion von Robotik und KI ist eine der größten Herausforderungen heutzutage für uns und in der nächsten Dekade. Und ich glaube, die wird auch erst einen Durchbruch in Anwendungen in Raumfahrt und auf der Erde ermöglichen. Ich schaue jetzt ein bisschen auf die Uhr. Ein paar Sachen möchte ich Ihnen noch zeigen. Entschuldigung. so eine, nochmal eine neue Technologie von Robotern. Hier auf der rechten Seite ist einer unserer neuesten Roboter auf der Automatikamesse letztes Jahr in München. Hier versuchen wir praktisch die Nachgiebigkeit der menschlichen Muskeln in unseren Robotern nachzubilden. Also die Nachgiebigkeit ist nicht nur per Software, sondern auch mechanisch da, sodass Sie mit einem Schlagbohrer zum Beispiel im linken Bild tatsächlich Löcher bohren können. Und auf der rechten Seite sieht man den Roboter, der eine Spülmaschine ausräumt. Aber was man da auch vor allem sieht, ist die Bildverarbeitung. Sie sehen überlagert, mit Hilfe der KI kann der Roboter zum einen die Objekte erkennen, aber zum anderen auch die eigene Hand erkennen. Das heißt, die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung der Umgebung. Und damit ist der Roboter in der Lage, auf ungewöhnte Veränderungen in der Umgebung zu reagieren.
Contact whole body controller for balancing.
Humanoiden Roboter wollte ich auch mal kurz zeigen. Sekunde.
Contact whole body controller for balancing and posture stabilization is implemented using up.
Ja, wir sehen unseren Roboter Toro hier. Da geht es tatsächlich, also das ist tatsächlich noch Grundlagenforschung. Laufen auf Beinen ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Und Sie haben da 25 Motoren, 25 Freiheitsgrade, die Sie alle koordiniert bewegen müssen. Es gibt tatsächlich auch erste Versuche für industrielle Anwendungen, aber tatsächlich das Laufen auf Beinen und Manipulation ist sehr schwierig. Auf der linken Seite sieht man ein Beispiel, ein Projekt mit Airbus, bei dem es darum ging, Klemmen, die für die Kabelbäume benötigt werden, zu platzieren. Aber sehr vieles ist tatsächlich Grundlagenforschung. Kann sich der Roboter ausbalancieren auf Matten, auf schwierigem Gelände? Wie kann er klettern und so weiter? Wir haben allerdings jetzt auch eine neue Projektanfrage für die Wartung von Windturbinen. Also überall da, wo man nicht einfach so auf Räder hinfahren kann, sondern wo man über vielleicht Hindernisse klettern muss, wo man in engen Räumen sich bewegen muss, machen humanoide Roboter Sinn. Sie haben vielleicht die Roboter von Boston Dynamics schon mal gesehen und das sind tatsächlich ja ein Maß der Dinge heutzutage in Roboterdynamik. Unser Roboter kann es noch nicht richtig rennen. Wir haben allerdings die Software in Simulation entwickelt, haben gerade neue Publikationen eingereicht und Sie sehen, die Grenzen, die wir im Moment haben, sind tatsächlich die Leistungsgrenzen unserer Motoren und die Geschwindigkeits- und Kraftgrenzen. Die Regelungstechnik kann es und wir bauen gerade bei uns im DLR einen Roboter auf, mit dem Ziel, tatsächlich diese Arbeiten oder diese Bewegungen durchführen zu können und mit Boston Dynamics gleichzuziehen. Außer Boston Dynamics kann es auch weltweit keiner. Allerdings muss man sagen, sind die Roboter nicht für Interaktion mit Menschen gedacht. Also wir haben tatsächlich so viel Kraft und Geschwindigkeit, und die Roboter nur aus der Ferne berühren. So, und damit hoffe ich, Sie überzeugt zu haben, dass wir in Deutschland und Europa ganz vorne mit dabei sind. Umso mehr hat mich ein Artikel aus dem Handelsblatt 2018 geärgert. Ich hatte auch einen Leserbrief geschrieben, der aber nicht veröffentlicht wurde. Das war auf dem Titelblatt des Handelsblattes. Da hat man gesehen, den amerikanischen Roboter und den chinesischen hinterher und die Europäer ganz weit hinten mit so einem ganz altertümlichen Roboter. Und da habe ich mich sehr beschwert, muss ich sagen, weil das entspricht nicht der Realität. Vielleicht sind wir in der KI nicht so weit wie Google und Amazon und Apple, ist einfach so. Aber ich glaube, in der Kombination mit der Hardware sind wir eigentlich ganz gut dabei. Und das ist auch eine Message meinerseits. Wir sollten eigentlich diese Stärke nutzen und weiter fördern und uns gar nicht kleiner machen, als wir in Wirklichkeit sind. Gut, jetzt habe ich 40 Minuten. Ich nehme mal die letzten 5 Minuten doch mal, um Ihnen ganz kurz ein anderes Thema Exploration zu zeigen, weil es doch ganz spannend ist und vielleicht sind Raumfahrtbegeisterte unter Ihnen. Sie haben vielleicht mitbekommen, wir sind zusammen mit französischen Kollegen in einer japanischen Mission auf einem Asteroiden gelandet. Deutschland hat diesen Lander beigetragen. Es war zum ersten Mal, dass tatsächlich auch Proben von dem Asteroiden zurückgenommen wurden. Und Sie sehen unseren kleinen Lander zusammen mit mehreren Instituten aus dem DLR, also das Institut in Bremen zum Beispiel, in Berlin und so weiter. Und wir wurden da hingeworfen. Wir waren dafür zuständig, uns auf der Oberfläche zu bewegen. Sie müssen sich vorstellen, eine ganz, ganz geringe Schwerkraft. Das heißt, man muss sehr genau wissen, was man tut. Und dann haben die Kollegen eben aus dem Planetenforschungsinstitut in Berlin Kameras und Sensoren entwickelt, um diesen Asteroiden zu vermessen. Sie sehen hier die Bilder. Und da sieht man den Schatten unseres Landers im Anflug aus dem Asteroiden. Wir sind dann tatsächlich gelandet, wir haben uns umgedreht, wir haben Fotos davon geschossen. Die Geologen waren begeistert, weil sie dachten, das ist alles nur trockener Staub und sehr, sehr weich bei der niedrigen Schwerkraft. Aber de facto, aufgrund des Schmelzens und Gefrierens, entsteht ganz, ganz hartes, ganz harter Gestein. Man sieht hier unseren kleinen Lander kurz vor dem Aufschlag. Leider hat sich das Mutterschiff wegbewegt, kurz vor dem Aufprall, und die Bilder fehlen, aber das ist die Stelle, wo wir aufgesetzt haben. Man sieht hier fantastische Bilder. Dadurch, dass man keine Atmosphäre hat, sieht man sehr, sehr scharfe Schatten, eben der Schatten des Mutterschiffs und dieser Areal gekennzeichnet und eben die Stelle, an der wir gelandet sind. Und woran wir jetzt arbeiten, ist im gleichen Team sozusagen eine japanische Mission und deutsch-französischer Lander, diesen kleinen Rover aufzubauen. Der Lander auf dem Asteroiden war 10 Kilogramm schwer. Jetzt haben wir von den japanischen Kollegen 30 Kilogramm als Nutzlast bekommen. Und wir bauen einen kleinen Rover, der auf einem der zwei Monde des Planeten Mars landen soll. Ist vielleicht nicht so bekannt, dass der Mars auch zwei Monde hat, Phobos und Deimos. Mars ist ja der Kriegsgott, der in der römischen Version, und Phobos und Deimos sind die zwei Kinder des Kriegsgottes, Angst und Schrecken, hoffentlich kein schlechtes Omen. Wir hoffen, dass wir starten. Heutzutage, beziehungsweise heute Morgen, hat die japanische Rakete, die Trägerrakete hätte sein sollen, einen Fehlstart gehabt. Es droht, dass die Mission vielleicht noch ein, zwei Jahre verschoben wird, aber wir sind auf dem Weg, eigentlich jetzt den Roboter Mitte des Jahres nach Japan zu schicken und hoffen, dass wir tatsächlich auf Phobos landen werden in 2 oder 4 Jahren. Gut, damit bin ich tatsächlich am Ende. Ja, wir waren auch ganz stolz, dass sich der Bundeskanzler Scholz und Premier Macron mit unserem kleinen Rover-Prototypen bei dem Jahrestag des Élysée-Vertrags haben abbilden lassen. Es ist wirklich ein schönes Beispiel. Deutsch-französische Kooperation. Sie sehen, wie integriert die ganze Arbeit ist, die Komponenten, die aus Deutschland und Frankreich kommen. Und die Nutzung, wir haben ein Projekt mit dem World Food Programm, wo es darum geht, Essen in Sudan auszuliefern. Wiederum auf der Erde Technologie der Rover, die wir für die Raumfahrt entwickeln. Wir hoffen, dass wir das tatsächlich irgendwann mal ausfahren können. Im Moment haben wir es bei uns auf dem Gelände demonstriert. Das bringt mich zum Ende des Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Sie für meine Begeisterung für die Robotik gewinnen. Ja, wir haben ja die digitale Revolution, aber über die Roboter kommt man aus der digitalen Welt in die reale Welt, und das ist ganz spannend. Und klar, man kann fragen, wann kommen die humanoiden Roboter? Auf dem Weg dahin entstehen viele kleine Firmen, die Sensoren, Motoren, Komponenten bauen. Und das ist auch ein Mehrwert für die Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.